Heute beschäftigen wir uns mit einem dramatischen Ereignis im Leben einer bekannten Persönlichkeit aus dem Alten Testament. Und um diesen Text besser zu verstehen, glaube ich, ist es ganz gut, wenn man sich noch so ein paar Dinge in Erinnerung ruft aus dem Leben dieser Person. Er hatte einen Zwillingsbruder und seine Mutter hat gesagt, die zwei haben sich schon gezofft, als sie noch in meinem Bauch waren. So steht es in der Bibel, nicht mit den Worten natürlich, aber so war es. Und als dann die Geburt stattfand, wurde er zwar als Zweiter geboren, aber irgendwie wäre er wohl gerne der Erste gewesen, denn er hat seinen Bruder so an der Ferse festgehalten bei der Geburt und kam natürlich trotzdem nicht als Erstgeborener auf die Welt, und das hat irgendwie sein Leben geprägt, dass er irgendwie der Zweite war und nicht der Erste. Und er war einer, der klare Ziele hatte und der auch klare Vorstellungen davon hatte, wie man diese Ziele erreicht. Und das hat er vielleicht auch ein bisschen von seiner Mutter gelernt, die ihn das, wie das vielleicht noch ein bisschen gefördert hat. Er hat zumindest dafür gesorgt, dass diese Familie keine friedliche Familie geblieben ist. Diese Geschichte dieser ganzen Familie ist irgendwie so realistisch geschildert und so aktuell fast. Also dass es in Familien ab und zu mal kracht, kennen wir, aber das ist schon eine echt krasse Geschichte, die Geschichte von Jakob und Esau, den beiden Brüdern. Wahrscheinlich haben Sie schon bei den ersten Worten gemerkt, um welche Brüder es sich handelt. Ja, der hat die Familie gespalten, oder die beiden haben die Familie gespalten. Auf der einen Seite war der Vater, der diesen Esau über alles liebte, weil er so gerne Wildbret aß, heißt es in der Luther-Übersetzung. Und dieser Esau war ein Jäger, ein sehr guter Jäger offensichtlich. Und sein Bruder, würde ich jetzt mal nicht sagen, dass er ein Muttersöhnchen war, aber seine Mutter, zu der hatte er eine ganz enge Bindung. Und seine Mutter hatte auch große Ziele mit dem Sohn, den sie ganz offensichtlich mehr liebte als den Älteren. Und diese Ziele hat sie gemeinsam mit ihrem Sohn auch konsequent verfolgt. Und das hat nicht zum Familienfrieden beigetragen. Diese engen Beziehungen eines Elternteils zu einem Sohn. Ich habe gesagt, er hatte klare Vorstellungen, was er wollte, und hat das vielleicht auch von seiner Mutter gelernt. Seine Mutter hat ihn unterstützt. Sie wollte offensichtlich dasselbe wie Jakob, Nummer 1 werden und das Erstgeburtsrecht bekommen. Und da hat er schon seine Fähigkeiten voll gezeigt. Er hat genau gewusst, wie er das anstellen muss, um seinem Bruder dieses Erstgeburtsrecht wegzunehmen. Er hat ihn in einem Punkt erwischt, wo er sozusagen schwach war. Er kam von der Jagd, war richtig hungrig, und so ein dampfendes Linsengericht, das hat schon was. Und da hat er sich gesagt, das ist meine Chance, da machen wir mal einen Deal draus. Und er hat ihm gesagt, okay, Linsengericht gegen Erstgeburtsrecht, Deal oder nicht? Und dieser Esau hat sich tatsächlich darauf eingelassen. Das hat Jakob aber nicht gereicht und seiner Mutter auch nicht. Als sein Vater so im Sterben lag, da war klar, er will seinen Sohn, seinen erstgeborenen Sohn Esau segnen. Und als seine Mutter das mitbekam, dass jetzt dieser Zeitpunkt gekommen sei, da holte sie sofort ihren Sohn, und sie haben sich auch wieder überlegt, wie kriegen wir das hin, dass er nicht nur das Erstgeburtsrecht hat, sondern auch noch den Segen kriegt. Und sie haben es geschafft, indem sie diesen Jakob zum Esau gemacht haben, mit Hilfsmitteln, mit Fell. Denn dieser Esau war offensichtlich sehr behaart. Und ja, Isaak hat kurz gezögert. Die Stimme ist doch nicht die von Esau. Und er hat ihn betastet und dachte dann, okay, das muss aber sein, auch wenn die Stimme jetzt irgendwie gar nicht passt. Und er segnet ihn und Esau kommt zurück und ist natürlich nicht nur enttäuscht, sondern richtig wütend. Und natürlich wussten das auch die Mutter und Jakob und deswegen hat er sich auf den Weg gemacht. Und die Idee war, okay, geh mal zu deinem Onkel Laban und da bist du in Sicherheit vor deinem Bruder. Dann wird er, da wird er nicht hinkommen. Da wird er nicht, erstmal muss das ja wissen und zweitens müsste er dann da hinkommen und das macht er nicht. Also weg. Und unterwegs hat er noch eine Begegnung mit Gott, die bekannte Geschichte von der Himmelsleiter. Also immer wieder in diesem Leben von Jakob taucht Gott auf, aber es gibt nicht so eine richtige Beziehung, wenn man das so liest, diese Schilderung im Alten Testament. Also Gott ist für ihn irgendwie da, das ist Tradition, das gehört zur Familie, dass es diesen Gott gibt. Und wenn es eng wird, dann ist es auch nicht schlecht, zu diesem Gott zu beten, aber erstmal hast du ja selber genug Möglichkeiten, wenn das nicht funktioniert, kannst du ja immer noch zu Gott beten und ihn daran und dann wird das schon alles klappen in deinem Leben. Also er kommt da an und natürlich kannte ihn da niemand, woher auch. Es gab kein Teams, kein FaceTime. Man konnte nicht irgendwie über lange Entfernungen so kommunizieren, dass man wusste, mit wem man es jetzt zu tun hat. Und doch findet auch da wieder Jakob problemlos einen Weg, um sich da bekannt zu machen. Und er verliebt sich sofort in eine der Töchter von Laban, seinem Onkel, kommt in die Familie, gibt sich zu erkennen, stellt sich vor, wird aufgenommen und macht wieder einen Deal. Ich arbeite 7 Jahre, dann kriege ich deine Tochter zur Frau. Der Laban ist einverstanden. Allerdings scheint das irgendwie ein Familientalent gewesen zu sein, die Leute so ein bisschen hinters Licht zu führen. Auch dieser Laban hat es geschafft, dann diesen schlauen Jakob zu überlisten. Er hat einfach die Schwestern vertauscht bei der Hochzeit. Und ja, das fand der Jakob nicht lustig, aber offensichtlich hat er so eine große Liebe gehabt, dass er gesagt hat, okay, wir machen einen neuen Deal, ich arbeite nochmal 7 Jahre, aber dann kriege ich sie auch wirklich. Und das hat er dann auch gemacht, so lebte er da eine ganze Weile und wurde immer reicher. Er hat dafür gesorgt, dass dieser Laban immer vermögender wurde, weil Gott ihn gesegnet hat. Allerdings gab es auch einen Kampf zwischen diesen beiden Frauen. Wer denn nun die wichtigere ist? Und das hat sich in dieser Zeit natürlich in der Fähigkeit, Kinder zu bekommen, ausgedrückt. Das gibt so, wenn man das liest, das ist fast wie so ein Wettkampf. Ja? Die eine ist unfruchtbar, dann kriegt die andere Kinder, dann wird die andere plötzlich, steht da, Gott erbarmte sich über sie und dann kriegt sie auch Kinder und dann hat die eine 5 Kinder, die andere 6 Kinder und die andere hat 2 Kinder, das reicht aber immer noch nicht, dann werden noch die 2 Mägde jeweils in diesen Wettkampf mit einbezogen, die kriegen dann auch noch Kinder von Jakob. Also irgendwie eine völlig schwierige Familiensituation, krasse Geschichte. Und irgendwann merkt dieser Jakob, oh, dieser Laban guckt mich aber ein bisschen komisch an in letzter Zeit. Ich glaube, ich sollte hier verschwinden. Also der hatte echt ein Gespür dafür, wie Leute so ticken und wie sie gerade drauf sind und wusste auch ganz genau, was dann zu tun ist. Und so hat er sich dann auf den Weg gemacht und auf den Weg zurück in die Heimat. Und natürlich war ihm klar, das wird nicht einfach. Ich glaube nicht, dass mein Bruder vergessen hat, wie ich ihn behandelt habe, dass ich ihn 2-mal über den Tisch gezogen habe, auf Deutsch gesagt. Das hat er nicht vergessen. Wenn ich da hinkomme, da muss ich mir irgendeine Strategie zurechtlegen, was ich machen kann. Und er hat auch immer mal wieder zu Gott gebetet um Hilfe, dass er ihm helfen soll. Aber das war, wie gesagt, immer so eine lose Verbindung, mehr so traditionell. Und eines Tages schickte er Leute los, um zu gucken, okay, wo ist der eigentlich genau, der Esau? Und er kriegt die Meldung, ja, der Esau ist schon unterwegs, der hat schon mitgekriegt, du brauchst dich nicht ankündigen, der weiß schon, dass du kommst. Und außerdem hat er 400 Männer bei sich. Das hat jetzt nicht gerade zur Beruhigung beigetragen. Aber auch Jakob wäre nicht Jakob, wenn er nicht sofort eine Idee gehabt hätte, was er da machen könnte. Er hat einmal gebetet zu Gott, weil das eben so war, vermutlich. Und außerdem hat er sich eine Taktik zurechtgelegt, wie er seinen Bruder irgendwie besänftigen kann und ihm klar machen kann, das tut mir wirklich leid, was ich da gemacht habe. Irgendwie möchte ich, dass du mir vergibst. Er hat also seine ganze Begleitung, seine ganzen Tiere, die er mit hatte, in verschiedene Gruppen aufgeteilt und hat immer einen Knecht beauftragt und gesagt, geh da hin und wenn du ihm begegnest, dann sag ihm, das ist ein Geschenk und so weiter und so fort. Und dachte, okay, wenn ich das jetzt 5-mal hintereinander mache, dann wird er hoffentlich merken, dass es mir ernst ist. Und ich will dem Jakob auch gar nicht unterstellen, dass er das nicht ernst gemeint hat, dass es ihm wirklich leid tat und dass er wirklich einen Neuanfang wollte. So, und nachdem er jetzt diese Taktik da sich ausgedacht hat, diese Maßnahmen sich überlegt hat, da fängt jetzt eigentlich erst unser Predigttext an. Trotzdem glaube ich, dass es wichtig ist, sich das vorher klar gemacht zu haben. In 1. Mose 32 wird geschildert, dass Jakob in der Nacht aufsteht. Da heißt es, und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und blieb allein zurück. Also, er ist jetzt allein. Die anderen hat er rübergebracht, ob er jetzt wieder zurückgegangen ist auf das andere Ufer oder am Ufer geblieben ist, auf der Seite, wo die anderen waren. Auf jeden Fall hat er die Einsamkeit gesucht. Und irgendwie fragt man sich, warum eigentlich? Ich meine, sein Plan stand doch fest. Und der war ja nicht doof. Der war ja schlau, dieser Plan, den er sich gemacht hatte. Aber ich glaube, er hatte irgendwie doch das Gefühl, boah, da ist noch mehr. Also da ist noch mehr irgendwie, dass das wirklich gut geht, da bin ich mir nicht sicher. Vermutlich hat er sogar Todesangst gehabt vor diesen 400 Reitern oder 400 Männern, die da kommen würden. Er wusste ja nicht, wie sein Bruder reagiert, ob das wirklich aufgeht. Und dann hatte er so die Vorstellung, ja, das ist mein Gegner. Mit dem muss ich mich auseinandersetzen, den muss ich besänftigen, den muss ich irgendwie besiegen. Im Sinne von, unser Verhältnis muss wieder irgendwie so werden, dass wir miteinander klarkommen. Und dann passiert etwas, womit er überhaupt nicht gerechnet hat. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Plötzlich taucht da irgendwie völlig unvermittelt ein Mann auf und der fängt sofort an, ihn anzugreifen. Und es kommt zu einem ganz langen Kampf, der geht die ganze Nacht durch. Die ganze Nacht durch kämpfen die beiden Männer und plötzlich ist vielleicht diese Sache mit dem Bruder so in den Hintergrund geraten. Er hat jetzt plötzlich einen ganz anderen Gegner. Völlig überraschend, keine Ahnung, wusste er nicht, hat er nicht mit gerechnet. Irgendwie, das war außerhalb seines Plans, dass da irgendjemand plötzlich kommen würde und nachts mit ihm kämpft. Die kämpfen also bis zur Morgenröte, habe ich ja gerade gelesen, und dann geht es weiter. Und als er sah, als der Mann sah, dass er ihn nicht besiegen konnte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Also im Grunde genommen war er kampfunfähig. Er konnte nicht mehr weiterkämpfen durch diesen Schlag. Die Hüfte war, das war ausgerenkt. An Weiterkämpfen war nicht wirklich zu denken. Und ja, eigentlich könnte man denken, wäre die Sache jetzt entschieden und der Kampf zu Ende. Aber das ist nicht so. Was macht dieser Jakob? Er redet mit diesem Mann. Vorher haben sie irgendwie anscheinend wortlos gekämpft. Jeder hat versucht, den anderen irgendwie zu besiegen. Und dann sagt dieser Jakob, nachdem er nicht mehr weiterkämpfen kann, sagt der andere Mann, der sagt, ich habe jetzt eigentlich gewonnen, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Also der Kampf ist ja eigentlich entschieden. Aber Jakob antwortete, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Komisch. Wieso soll der den jetzt segnen? Fragt man sich, wenn man diesen Text nicht schon ganz oft gelesen hat. Oder vielleicht auch jetzt doch nochmal. Wieso segnen? Und wer ist eigentlich dieser Mann, mit dem er da kämpft? Dieser Mann stellt ihm eine Frage. Wie heißt du? Und der antwortet wahrheitsgemäß Jakob. Und dann kommt eine völlig überraschende Aussage. Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und es geht weiter. Und Jakob fragte ihn, sage doch, wie heißt du? Er aber sprach, warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel, denn sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. So endet diese kurze Begebenheit, diese dramatische Begebenheit, aber es bleiben immer noch ein paar Fragen. Also, mit wem hat er da jetzt eigentlich gekämpft? Mit Gott selbst, mit einem Boten von Gott? Offensichtlich war Jakob dieser Ansicht. Sonst hätte er nicht sagen können, ich habe Gott von Angesicht gesehen. Also er war der Meinung, ich habe da jetzt mit Gott gekämpft. Und was soll diese Frage nach dem Namen, die Gott ihm stellt? Der kennt doch den Namen von Jakob. Ist ja nicht neu, ist das nicht Neugier, die ihn dazu bringt, diese Frage zu stellen, sondern ja, Jakob ist ja der Name und der Name damals ist, wie manchmal heute auch noch, so etwas, das sagt auch etwas über die Person aus. Und Jakob heißt ja der Fersenhalter, der Betrüger. Also was er da gesagt hat, ist, ich bin ein Betrüger. Er hat nicht nur einfach seinen Namen gesagt. Ich bin ein Betrüger, ich habe in meinem Leben gesündigt und ich glaube, dass hier einfach beschrieben wird in dieser Geschichte, dass Jakob am Ende mit seiner Kraft plötzlich merkt, dass Gott doch ganz anders ist, als er bisher gedacht hat. Dass es eben nicht nur Tradition ist und ganz gut und hilfreich, wenn man mal mit ihm redet und zu ihm betet, sondern dieser Gott, der muss ihm helfen. Und er macht etwas, was er als Baby schon gelernt hat. Als Kind, habe ich ja gesagt, hat er die Verse von seinem Bruder festgehalten. Er hält sich an diesem Mann fest. Er hält sich an Gott fest, weil er plötzlich merkt, der ist der Einzige, der jetzt noch was machen kann. Ich bin nicht nur vor meinem Bruder schuldig, sondern ich bin auch vor diesem Gott schuldig. Und das Einzige, worauf ich jetzt noch hoffen kann, da ich ja kampfunfähig bin, ist, dass der mich nicht tötet. Dass der mich nicht einfach seine Machtposition jetzt ausnutzt und mich umbringt und das war's dann. Und deswegen erinnert er ihn auch daran, segne mich, so nach dem Motto, das hast du mir doch damals versprochen, dass ich ein großes Volk werde und dass meine Nachkommen gesegnet werden. Und tatsächlich macht Gott das. Er hat sich über diese ganzen vielen Ereignisse, die ich erzählt habe aus dem Leben von Jakob, Gott hat sich unendlich viel Zeit gelassen mit diesem Jakob, weil er wollte, dass dieser Jakob zu ihm findet. Und das passiert hier in dieser Geschichte, die heute der Predigttext ist. Das wird hier beschrieben, dieser Kampf zwischen Jakob und Gott. Eigentlich hat er den Tod verdient und doch kämpft dieser Jakob um sein Leben. Und am Ende bekommt er es. Am Ende bekommt er es geschenkt. Am Ende hat er erkannt, meine ganzen Tricks, meine ganze Schleue, meine ganze Power, die ich habe, die hilft mir nicht wirklich weiter. Das kann nur gehen, dass dieser Gott mir gnädig ist. Und das erlebt er am Ende. Und es ist ähnlich wie im Buch Hiob, wo Hiob ja auch sagt, ich kannte dich nur vom Hören sagen, aber jetzt habe ich dich von Angesicht gesehen. So ist es auch hier. Genau das sagt auch dieser Jakob. Und ich weiß jetzt nicht, wie das in ihrem Leben aussieht, ob sie auch kämpfen mussten und so einen langen Weg hatten, bis sie zu Gott gefunden haben, oder ob sie noch auf dem Weg dahin sind. Und ja, das ist für mich irgendwie so eine Hilfe, wie geduldig Gott ist. Wie geduldig Gott ist und wie lange er wartet und dass er tatsächlich am Ende gnädig ist und diesen Jakob aufnimmt. Interessanterweise lässt er ihm aber ein Zeichen zurück. Diese Verletzung, die bleibt. Also vielleicht soll sie ihn einfach daran erinnern, pass mal auf, werd mal nicht wieder übermütig. So stark wie du bist oder wie du von dir denkst, bist du gar nicht. Du brauchst mich immer noch. Und ohne mich kommst du nicht allzu weit. Vielleicht hätte dir dein Bruder vergeben, das weiß ich nicht. Aber du brauchst mich dazu. Und auch das erinnert mich wieder an das Buch Hiob, an das Ende, nachdem im Grunde genommen ist dieses Buch Hiob fast wie eine epische Beschreibung so eines Kampfes, den Jakob hier geführt hat. Auch da ist es ja so, dass dieser Hiob am Anfang so eine Beziehung zu Gott hat und alle Regeln einhält und deswegen nicht versteht, warum eigentlich ihm all das Schlimme in seinem Leben passiert. Seine Freunde verstärken das Leid immer noch durch ihre Antworten und ihre Erklärungsversuche. Und am Ende ist diese Beziehung zwischen Hiob und seinen Freunden gestört. Und das ist dann aber doch nicht das Ende, weil am Ende sorgt Gott dafür, so wie hier mit Jakob und Esau, dass es eine Versöhnung gibt. Und er schafft es dadurch, dass er mit diesem Hiob redet. Und dieser Hiob erkennt, dass er mit seinen ganzen Dingen, die er in seinem Leben richtig gemacht hat und an die Regeln, die er sich gehalten hat, das Entscheidende nicht getan hat. Sondern er braucht diese Gnade, diese Vergebung. Und das macht er seinen Freunden, den Hiobs Freunden und Hiob, ganz eindrücklich klar. Er sagt nämlich am Ende des Buches Hiob, es gibt nur eine Möglichkeit. Ihr müsst mir opfern. Aber, liebe Freunde von Hiob, wenn ihr mir opfert, das interessiert mich nicht. Das nehme ich nicht an. Ihr müsst Hiob bitten. Der muss für euch opfern. Dann ist unser Verhältnis wieder in Ordnung. Und das Interessante oder das Eindrückliche an dieser Situation ist doch, dass sich diese Männer, die alle ganz genau Bescheid wussten über Gott, jetzt entscheiden müssen. Begebe ich mich in die Hand von diesem Hiob, unsere Beziehung ist komplett kaputt, oder sage ich, nee, das mache ich nicht. Und dieser Hiob muss auch eine Entscheidung treffen. Also die Redewendung, springe ich über meinen Schatten, ist ein bisschen schwach für das, was von ihm erwartet wird. Bin ich bereit, für meine Freunde, die diese Dinge alle zu mir gesagt haben, die mich so behandelt haben, wirklich vor Gott zu treten? Und so wird sowohl die Beziehung der Freunde, die von Hiob und wie auch Hiob unserer Freunde zu Gott wieder in Ordnung gebracht, weil sie sich darauf einlassen. Und so bekommt Hiob auch ein ganz neues Leben geschenkt von Gott. Und er hat eine ganz neue Beziehung zu Gott. Und tatsächlich kommt es nicht zur Kampfhandlung zwischen den beiden Brüdern. Sie trennen sich zwar räumlich, aber es ist einfach, glaube ich, so notwendig, dass ich erkennen muss, mit meiner Kraft, mit meinen Fähigkeiten komme ich nicht allzu weit. Mit meiner Schlauheit, mit meinen Tricks, mit meinem Einfühlungsvermögen, mit meinen manipulativen Kräften, die ich habe. Gott kann ich nicht manipulieren. Menschen vielleicht, aber Gott nicht. Und er möchte aber, dass ich eine ehrliche Beziehung zu ihm habe, dass ich ehrlich bin, dass ich so wie Jakob sage, ja, ich bin so. Ich bin so ein, weiß ich nicht, was Ihnen da einfallen würde als Bezeichnung, ich bin so einer oder so eine, so ist mein Wesen. Und ich weiß, dass die einzige Möglichkeit für mich ist, da rauszukommen und dass sich daran etwas ändert, wenn ich mich an dir festhalte. Und das erinnert mich wieder an Jesus, der bis zum Schluss an Gott festgehalten hat. Wir haben uns ja vor einer Woche Ostern und ein paar Tage vorher an Karfreitag daran erinnert, dass Jesus das wirklich gemacht hat, dass er bis zum Schluss an diesem Gott festgehalten hat und dass ihn das ja nicht das Leben gekostet hat, sondern das neue Leben gebracht hat und auch uns bringt. Und ich glaube, das ist das Großartige, die großartige Botschaft, dass Gott gar nicht von mir erwartet, dass ich mein Leben in den Griff bekomme und alles geregelt kriege und irgendwie fehlerlos durch das Leben gehe, sondern dass er von mir erwartet, dass ich in der Beziehung mit ihm lebe und aus der Vergebung und auf seine Kraft vertraue. Amen.